Willkommen zu dem Podcast Mindful of Scars.
Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge Mindful of Scars. Mein Name ist Anna und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Nun, ihr Lieben, wir sind zu dem letzten Teil unseres Dreiteilers vorgedrungen und ich freue mich, euch zu sagen, dass ich jetzt dieses Interview endlich übersetzt habe. Falls ihr die letzten zwei Folgen noch nicht gehört habt, würde ich euch raten, das wirklich der Reihenfolge nach zu hören und dann wieder zu dieser Folge zurückkehren. Dies ist ein Interview von meinem Kumpel, den ich noch damals in Russland kennengelernt habe. Und wir sind in Kontakt geblieben und wie es sich herausgestellt hatte, hat er sehr viel Erfahrung im Bergsteigen und Klettern und Wandern in den Uralgebirgen. Und er hat uns ganz viele Einblicke auf dieses wunderschöne Terrain gegeben. Ich hoffe, dieses Interview wird für euch richtig informativ und ich hoffe, ich habe die Passion von ihm wirklich so wiedergeben können, wie er das erzählt hat. Denn es ist wirklich sehr schwer, mit Worten zu umschreiben, was man auf einer anderen Sprache gesagt hat. Aber ich habe mir richtig Mühe gegeben und ich hoffe, dieses Interview wird euch gefallen und ihr werdet daran genauso viel Spaß haben, wie ich das hatte. Und wir wollen dann gleich loslegen. Erste Frage. Hast du je die Symptome der Höhenkrankheit verspürt? Ich frage das, weil die Höhenkrankheit eigentlich die Haupttheorie ist. Aber das Problem ist, dass die Krankheit erst in den höheren Höhen auftritt. Doch man sagt, dass je niedriger die Berge, desto niedriger ist die Grenze, wo die Krankheit auftreten kann. Erste Antwort. So wie ich es aus der Geschichte herausgehört habe, sind die Touristen sehr schnell aufgestiegen, was dann bedeutet, dass sie nicht richtig akklimatisiert waren. Normalerweise beginnt die Höhenkrankheit schon ab 3000 bis 3500 Metern. Aber jeder Körper ist anders und je nach körperlicher Fitness und allgemeiner Vorbereitung und Training könnte die Höhenkrankheit auch etwas niedriger auftreten. Hinzu kommen noch solche Faktoren wie, ob die vorgeschriebene Menge an Kalorien eingehalten wurde und ob der Körper genug Kraft und Nährstoffe besitzt, um sich während der Wanderung zu regenerieren. Als ich einmal an einem Skyrunning-Wettbewerb wenn man auf Höchstgeschwindigkeit zum Gipfel aufsteigt, teilgenommen hatte, ist mir Folgendes passiert. Aufgrund der schlechten Wetterbedingungen wurde die Ziellinie für uns verkürzt und ich wollte unbedingt noch auf die Spitze. Nachdem ich in 2,5 Stunden Klettern und Wandern den 3. Platz belegt hatte, entschied ich mich, höher zu klettern, da es ungefähr 15 Minuten dauerte, um bis an die Spitze zu gelangen. PS, bei einer Wanderung solcher Art wird die Entfernung in der Zeit gemessen. Also zum Beispiel, man kann 1 Kilometer in 7 Minuten auf Geraden zurücklegen, aber wenn man über den Pass läuft, dauert es viel länger. Dann sehe ich vor mir eine Gruppe Touristen. 17 Leute, alle über 30 Jahre alt. Bleibe stehen, um die Landschaft um mich herum zu bewundern und die Leute weiter vorlaufen zu lassen, als plötzlich ich eine Jacke hinter einem Stein herausragen sehe. Ich komme näher und da liegt ein Mädchen in der Embryonalstellung. Sie hat es nicht geschafft, bis zum Gipfel zu kommen. Ihr wurde schlecht. Die Symptome ähneln denen einer typischen Höhenkrankheit. Schwindel, Übelkeit, Schwäche. Es kam mir seltsam vor, weil wir ja auf einer Höhe von etwa 2200 Metern waren. Wir sprachen mit ihr und sie sagte, ihre Gruppe hat ihr Fehlen nicht bemerkt und ist weitergelaufen. Dann sagte sie, sie will runter, aber alleine würde sie das nicht schaffen. Dann bot ich ihr an, sie runter zu begleiten, aber es war notwendig, den Gruppenführer zu warnen. Ich habe die Gruppe eingeholt, habe mit ihnen geredet und es stellte sich heraus, dass unsere Lager in der Nähe waren. Dann rannte ich wieder zu ihr. Das Ergebnis? Sie erzählte mir, sie ging nie in die Berge, sie mag eigentlich überhaupt keinen Sport, ist einfach nur mit den anderen mitgekommen. Sie sagte, dass sie morgens nicht einmal gefrühstückt hatte, nur vor kurzem einen Energieriegel auf nüchternen Magen gegessen. Ich habe ihr angeboten, 2 Finger in den Mund zu stecken, sie stimmte zu. Nachdem sie den halb verdauten Schokoriegel aus ihrem Magen rausgeholt hatte, fühlte sie sich besser. Natürlich nicht lange, aber ich wusste, dass es so kommt. Wir nutzten diesen Moment und beschlossen, die Route abzukürzen, um so schnell wie möglich nach unten zu gehen. Wir haben es geschafft, obwohl ich meine Auszeichnungszeremonie verpasst habe. Meine Medaille und die anderen coolen Sachen haben mir dann meine Freunde gebracht. Abschließend kann ich sagen, dass es auf den Menschen selbst seine körperliche Fitness und die richtige Ernährung während der Tour ankommt. Ernährung auf einer Wanderung ist im Allgemeinen eine ganze Wissenschaft für sich. Es gibt spezielle Tabellen und Formeln, um den Essenslayout zu erstellen. Alle Mahlzeiten, die Anzahl an Kalorien, die in einem Gericht pro Person enthalten sind und so weiter. Von Anfang der Tour bis zu dem allerletzten Tag. Es wird wirklich alles berücksichtigt. Frage 2. Gibt es speziell in diesen Bergen irgendwelche Kräuter, die die Gruppe zu sich genommen haben könnte und eine Lebensmittelvergiftung mit Ausfallserscheinungen bekommen hat? Antwort 2. Ja, wenn man keine sicheren Kenntnisse in Botanik hat, zumindest in Bezug auf den Ort, an den man geht, sollte man nicht irgendwelche Pflanzen ziehen und sie irgendwo hinzufügen. Sie können schwere Vergiftungen bis hin zum Tod hervorrufen. Es gibt sogar einen Film, in dem ein Typ die Pflanzen verwechselt hat und starke Lähmungen davontrug. Frage 3. Wie stark sind die Wetterschwankungen in den Bergen zu spüren? Ich weiß aus unseren Wanderungen in den österreichischen Alpen, dass das Wetter sich gefühlt in Sekundenschnelle verändern kann. Aber hier bei uns dürfen wir in den Bergen nicht übernachten. Deshalb wäre der Aspekt mit den Übernachtungen sehr interessant. Antwort 3. Das Wetter in den Bergen ist extrem instabil. Hängt natürlich auch von der Region ab und dennoch, wenn laut Vorhersage alles sonnig ist, ist das nicht immer der Fall. Es gab einen Fall, ich führte eine Gruppe von 5 Personen an. Das Wetter flüsterte nur so. Wir sind den ganzen Tag gelaufen, ungefähr 13 Kilometer, mit einem Anstieg von 1200 Metern. Wir hatten bereits ein Plateau erreicht. Vor uns lag die Blockhalde, als der Wind zu wehen begann und die Wolken dichter wurden. Bemerkung: Blockhalden sind große Ansammlungen von Steinblöcken mit Durchmessern fast ausschließlich über 20 cm an Hängen, die als frostgeprägte Erscheinungen entweder unmittelbar unter der heutigen Schneegrenze liegen oder ein Relikt von während der Eiszeit entstandenen Formen darstellen. Weiter im Text. Wenn sich das Wetter dramatisch ändert, fühlst du es, besonders wenn es von warm und sonnig zu düster und feucht verändert. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. So kommen die Dementoren an. Es wird sofort dunkel und irgendwie ungemütlich. Bemerkung: Der Dementor ist ein seelenloses Wesen und zählt zu den schlimmsten dunklen Kreaturen der magischen Welt. Dementoren werden nicht wie Lebewesen geboren, sondern sie entstehen in einer Atmosphäre der Angst. Kurze Bemerkung, weil ich es auch selbst nicht wusste. Weiter im Text. Auf dieser Reise musste ich die Gruppe in Richtung Wald wieder umdrehen, wo wir das Lager aufstellten. Es ist im Allgemeinen besser, dort zu übernachten, wo der Platz dafür ausgestattet ist. Normalerweise sind solche Plätze auf den Karten markiert und wenn man eine lange Wanderung unternimmt, plant man sowas im Voraus ein. Im Sommer ist es im Zelt auch nachts stickig, besonders wenn man wie Heringe im Fass liegt, aber es macht Spaß. Wenn wir im Sommer kochen und wenn wir dafür ein Lagerfeuer machen, kochen wir möglichst weit von den Zelten entfernt, damit sie keinen Funken kriegen. Wobei wir in letzter Zeit fast keine Lagerfeuer mehr machen. Zu schade um die Natur. Wenn wir nicht in den Bergen sind und Feuer brauchen, nehmen wir das, was unter den Füßen liegt. Wir fällen keine Bäume dafür. Und im Winter kochen wir direkt in den Zelten und lassen die feuchte Luft raus. Das Extremste war für mich bei minus 35 Grad. Wir lebten eine Woche lang in den Winterbergen. Ohne Feuer, warme Toiletten, ohne normales Wasser, wir schmolzen den Schnee und im ständigen Ausgraben des Zeltes aus dem Schnee. It's Alpinism, baby. Frage 4. Warst du schon mal im August in den Bergen? Ist es wirklich so kalt, dass man stirbt, bevor man es schafft, ein Feuer zu machen? Antwort 4. Wenn man im August stirbt, ist es meistens eher von einem Bären. Sie gewinnen Fett für den Winter und mampfen alles, was sie sehen. Menschen werden angegriffen, wenn sie eine Gefahr darstellen oder rennen, also wenn Instinkt funktioniert. Die Bären sind neugierig und interessieren sich dafür, was sie dort im Zelt tun, aber sie sind schüchtern, wenn sie noch keine Menschen gesehen haben. Wir hatten einen Fall, wir sind einmal Anfang November für das Wochenende nach Jirgaki gefahren. Der Schnee war bereits gefallen, aber tagsüber war es warm. Wir sind sogar im zugefrorenen See geschwommen und hatten eine Schneeballschlacht nur in Unterhosen gekleidet. So ein sibirischer Moment, hehe. Wir ruhten uns an dafür vorbereiteten Orten aus. Es gab Brennholz, wir machten Feuer und erhitzten Brei in versiegelten Konservendosen. Jemand vergaß, ein Loch in die Dose zu machen und diese explodierte dann wegen dem Erhitzen. Ergebnis? Es gibt kein Feuer, es gibt keine Konservendose, die Zelte sind komplett im Brei. Wir vereinbarten, die ganze Nacht jeweils 2 Stunden zusammen Wache zu sitzen. In meiner Schicht kam ein Bär zu uns und wir haben ihn verscheucht. Ich habe leise alle geweckt und die Jungs haben angefangen, mit den Taschenlampen im Zelt zu leuchten, laut zu reden und es zu schütteln. Der Bär bekam Angst und rannte weg. Es gab noch einen ausgestatteten Platz 30 Meter von uns entfernt und dort Gruppe an einer Feuerstelle unter dem Schnee. Im August ist es in den Bergen ein Märchen, zumindest in unseren Hausbergen. Alles blüht immer noch, wenn auch nicht in den gleichen Farben. Ja, und nachts ist es nicht mehr stickig zum Schlafen, sondern recht gemütlich. Das ist natürlich, wenn dann bis Mitte August so. Danach ist man ständig in einer Jacke und mehr eingepackt. Frage 5. Hattest du manchmal das Gefühl, als ob du aus dem Nichts panisch wurdest? Es gibt eine Theorie, dass die Touristen durch Infraschall ihren Verstand verloren haben und dass das einer der Gründe war, warum sie gestorben sind. Durch besondere Landschaft, gerade im Uralgebirge, soll es angeblich durch den Wind zu einem Infraschall kommen, der unter Umständen sogar die inneren Organe zerstören kann. Antwort 5. Nein, sowas ist mir nicht passiert. Man sagt, dass es Bäche gibt, an denen man nicht übernachten kann. Sonst läuft man Gefahr, vor den Spulen zu fliegen, also abzudrehen. Aber höchstwahrscheinlich kann sich das Gehirn im Schlaf einfach nicht ausruhen, weil es viel hört. Weswegen man ständig aufwacht und sich nicht richtig ausruht. Ich hatte sowas nie. Es sei denn in der Höhle, wenn wir 2 Nächte ohne Sonne und mehr als 2 Tage ständig schmutzig im Lehm verbracht haben, wird es irgendwie nicht so lustig. Und zu erkennen, dass man 2000 Meter unter der Erde ist, wo sich um einen herum nur Felsen und Gestein befinden, manchmal wird es beängstigend. Dann ist die Hauptsache, sich beherrschen zu können und das sollte man auch mögen. Also Cave Diving meine ich. Frage 6. Über die Schamanen habe ich dich schon mal gefragt, aber ich frage noch einmal im Rahmen des Interviews. Man hört wirklich oft, dass in diesen Bergen irgendetwas Mystisches vor sich hergeht. Hattest du schon mal sowas erlebt? Antwort 6. Ich glaube nicht. Mir ist nichts besonders Unerklärliches passiert, obwohl es genügend Bühne für irgendwelche mystischen Ereignisse bietet. Berge und die Höhlensysteme sind miteinander verbunden. Ich schicke dir mal ein Video aus unseren Baradinskije Höhlen. Von mir? In diesem Video bereiten sich Menschen auf ein Fotoshooting für Miss Aber High 2013 vor. Und der Kameramann fragt die Frauen, ob sie okay sind, ob sie Angst haben. Sie sagen, sie haben Angst. Er fragt, wovor? Eine sagt vor der Kälte, die andere sagt davor, dass sie hier nicht wieder herauskommen. Noch eine sagt, dass sie Angst hat, wenn sie nicht zu essen bekommt. Dann ändert sich das Bild und es spricht eben dieser Kameramann. Er erzählt kurz, was sie in diesen Höhlensystemen gemacht haben, dass es sich um ein Fotoshooting für die Miss Aber High 2013 handelte. Dann erzählt er von seinem Equipment, dass er neue Objektive für die Kamera bekommen hat, die besonders sensibel und sehr gut sind. Falls jemand das Video anschaut und nicht ganz versteht, was er genau für Objektive meint, schreibt mir gerne und ich sage euch dann, welches das genau sind, falls es jemand brauchen könnte. Dann verkündet der Kameramann, dass als sie die Videos zur Bearbeitung bekommen haben, hat man immer wieder irgendwelche unerklärliche Blicke und so weiter gesehen. Er spricht davon, dass es seiner Crew eventuell gelungen ist, einen Geist zu filmen. Danach kommen die Ausschnitte und Leute, ich würde euch raten, dieses Video anzusehen. Sagt uns auf jeden Fall Bescheid, was ihr darüber denkt. Link zu dem Video packe ich in die Beschreibung. Frage 7. Es wäre sehr interessant, über diese Orte der Kraft oder Orte der besonderen Energie zu hören, falls du mir in die Richtung etwas erzählen könntest. Antwort 7. Oh, es gibt ganz viele davon. Richtig viele. Ich schicke dir ein Video. Es ist sehr informativ und was noch wichtiger ist, es ist alles wahr, was die Frau im Video sagt. Von mir? Dieses Video verlinke ich ebenfalls, da ich nicht die ganzen 13 Minuten des Videos transkribieren kann. Aber gute Neuigkeiten, es gibt gute englische Untertitel, die nicht automatisch erzeugt werden, sondern wirklich qualitativ das wiedergeben, was da erzählt wird. Noch was von mir, nachdem ich dieses Video angeschaut habe, wurde ich irgendwie ganz traurig. Russland hat so viel Schönheit, so viel Interessantes zu sehen und so viele Kulturen, die man kennenlernen kann. Doch durch die Politik wird all die Schönheit ins Hintergrund gestellt oder verschwindet ganz, wie zum Beispiel sibirische Wälder, die ständig vor sich herbrennen oder vom Nachbarland abgeholzt und für Spottpreis verkauft werden. Und wenn man das Thema Waldbrände bei den offiziellen Behörden anspricht, sagen sie, dass es wirtschaftlich gesehen unwirtschaftlich ist und dass man dafür kein Geld hat. Aber für etwas anderes, was nicht genannt werden darf, schon. Schade. Frage 8. Ich weiß nicht, wie ich das an das Hauptthema nachher anbinde, aber erzähle mir mehr über die Höhlen. Antwort 8. Davor habe ich schon etwas über die Höhlen erzählt, aber als Zugabe kann ich sagen, dass im Winter einige Höhlen zufrieren und es sieht so unglaublich schön aus. 20 Meter dicke Gletscher aus zugefrorenen Wasserfällen unter der Erde. Das muss man gesehen haben. Vor allem, wenn du an diesen Gletschern dich in diese völlige Dunkelheit abseilst. Das ist einfach unbeschreiblich. Aber natürlich, um dorthin zu gelangen, muss man erstmal den Berg hochklettern. Frage 9. Hattest du dich in den Bergen von irgendwelchen Pflanzen oder Beeren ernährt? Man sagt, dass im Sommer die Berge wirklich randvoll davon sind. Ist es wirklich so sicher oder läuft man immer ein Risiko, eine Vergiftung abzubekommen? Antwort 9. Natürlich, alles ist randvoll mit Beeren und Kräutern und alles wie ein Teppich unter den Füßen oder auf den Bäumen. Im Herbst kann man unglaublich viel Pinienkerne sammeln. Es ist so viel, dass es sogar zum Verkaufen reicht. Man muss nur die Pinienzapfen aufsammeln. Einmal haben wir uns einen Tee aus frischen Fichtentrieben, Himbeerblättern und verschiedenen Beeren gekocht. Farblich sah der Tee wie Wein aus. Das war sehr cool. Oben habe ich schon über die Sicherheit geschrieben. Wenn man es weiß, kann man es nehmen. Wenn man es nicht weiß, sollte man es lassen. Ganz einfach. Giftige Pflanzen und Beeren gibt es nicht so viele, zumindest bei uns. Aber wenn, dann bekommt man einfach einen heftigen Durchfall. Mehr nicht. Ist uns auch schon mal passiert. Hehe. Frage 10. Hier lasse ich dir die freie Wahl. Erzähle einfach irgendwas, was dir besonders im Gedächtnis geblieben ist. An der Stelle hat er mir ein paar Videos aus seinen Touren geschickt. Ich werde ihn nochmal fragen, ob ich sie auf Insta posten darf. Und wenn ihr sie sieht, dann hat er mir die Erlaubnis erteilt. So ihr Lieben, ich hoffe, euch hat diese kleine kurze Folge gefallen und ihr habt ein bisschen was von der Schönheit, die er gesehen hat, auch mal verspüren können. Ich werde vielleicht ein paar Bilder posten, die einfach nur die Ortschaften zeigen. Und alle Links zu diesen Videos, die ich im Interview erwähnt habe, wie gesagt, poste ich in die Shownotes. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr reingerutscht. Auch wenn nicht, es gibt noch 365 Tage, jetzt ein bisschen weniger, die man sehr gut verbringen kann. Und ich freue mich auf das kommende Jahr mit den ganzen Sachen, die wir noch zusammen erleben werden, mit den ganzen neuen Folgen. Wie gesagt, Vorschläge für die Folgen, eure Gedanken, Anregungen, Kommentare, Kritik, was auch immer, könnt ihr gerne in unserem Instagram-Account teilen, mindfulofscars_podcast oder per E-Mail mindfulofscars@gmail.com. Wer diese Folge auf Spotify hört und die Story auf Insta nicht gesehen hat, habe ich jetzt unter jeder Folge eine Kommentarfunktion eingeschaltet. Ich weiß noch nicht, ob die Kommentare dann für jeden sichtbar sind oder nicht, aber ihr könnt auch gleich unter der Folge eure Kommentare, Anregungen, Kritik und so weiter schreiben. An der Stelle möchte ich mich bedanken, dass ihr wieder dabei wart und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao!